Man muss echt extrem fit sein. Dieses ständige Fokussiertsein auf den Ball. Man muss auf alles gefasst sein. Da merkt man schon, huiuiui, hier geht aber die Post ab.
Radio RSG, der Sporttalk mit Bernd Hammer. Präsentiert von der Volksbank im Bergischen Land.
Im RSG Sport Talk wird es heute um die zweite Badminton-Bundesliga gehen. Und wenn man über Badminton-Bundesliga spricht, dann ist das gleichzeitig in Solingen natürlich der STC Blau-Weiß, von dem wir hier sprechen. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, nämlich den Nils Kock, Spieler beim STC Blau-Weiß. Und ja, heute im Sport Talk zu Gast. Nils, schön, dass du dabei bist.
Danke, dass ich da sein darf. Schon wieder.
Ja, schon wieder. Wir haben uns letztes Jahr ungefähr um diese Zeit auch getroffen. Ein bisschen früher, da hat die Saison noch gar nicht angefangen. Gehabt in der zweiten Bundesliga, da warst du mit der Alicia hier.
Korrekt.
Heute jetzt alleine. Ja, bleiben wir kurz dabei. Letztes Jahr, als wir drüber gesprochen haben, haben wir alle noch gehofft, dass es eine komplette Saison gibt. Am Ende gab es dann eine abgebrochene zweite Bundesliga. Ne?
Ja, leider. Wir haben dann irgendwann bei, ich glaube, 6 Spielen waren es dann am Ende, haben wir abgebrochen die Saison. Und nach den 6 Spielen insgesamt waren wir auch dann 6. in der Tabelle. Also genau das Mittelfeld. Ja, war natürlich schade für uns, weil wir hatten uns sehr auf die Saison gefreut. Aber muss man halt das Beste dann daraus machen.
Ja, konnte man damals, als wir hier uns getroffen haben, natürlich ja, geahnt haben wir es vielleicht damals, aber wir haben gehofft, dass es zu Ende geht. Jetzt hat die neue Saison schon begonnen. Ihr seid mittendrin, ich glaube, 3 Wochenenden oder beziehungsweise 5 Spiele habt ihr hinter euch gebracht. Ich sag mal so, noch nicht ganz so erfolgreich wie letztes Jahr.
Richtig, wir hatten es uns ein bisschen besser vorgestellt. Wir sind jetzt, glaube ich, 9. in der Tabelle und wir hatten halt so ein bisschen Probleme am Anfang, weil wir einfach die Wettkämpfe nicht mehr so richtig gewohnt waren, musste man ja auch erstmal wieder reinkommen. Dann gingen auch die Turniere erst so langsam wieder los und da musste man halt die Spielpraxis wieder so ein bisschen langsam hochfahren und das hat uns am Anfang so ein bisschen die engen Spiele dann gekostet. Mhm. Wir haben die dann immer ganz knapp verloren und auf dem Papier war es weit auseinander, aber im Endeffekt waren es immer knappe Spiele und wir hätten auch mit Punkten rausgehen können. Ja, haben wir uns anders vorgestellt.
Das heißt, klar, wenn man natürlich im dritten Satz verliert, ist es egal, ob nach 2 oder nach 3 Sätzen. Es gibt dann eben den verlorenen Punkt. Und wichtig wäre im Endeffekt, ob man 3-4 verliert, 2-5, 1-6, 0-7. Das sind eben Unterschiede, die man in der Bundesliga
definitiv
da schon hat. Ja, auf jeden Fall. Platz 9, du hast es gerade gesagt, 1 Sieg, 3 Punkte bei euch auf der Habenseite in einer Liga, die in diesem Saison sehr groß ist. 12 Mannschaften kämpfen da um Aufstieg und Klassenerhalt. Und man muss es auch sagen, 12 nenne ich es, weil sie auf dem Papier so sind, aber eigentlich sind es nur noch 11. Ein Absteiger steht schon fest.
Genau, der TSV Trittau, die haben jetzt vor kurzem, ich glaube letztes Wochenende war es erst, sogar die Mannschaft zurückgezogen, haben gesagt, aus welchen Gründen wissen wir nicht genau, wir spielen auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Und ja, das kostet uns natürlich leider die Punkte, die wir in dem Spiel gegen Trittau geholt haben. Also wir haben 4-3 damals gegen die gewonnen und wären halt 2 Punkte für uns gewesen, die wir auf der Habenseite hätten haben können, aber jetzt im Endeffekt doch nicht haben. Weil dadurch, dass sie jetzt komplett zurückgezogen haben, kriegen die Mannschaften natürlich auch nicht die Punkte.
Aber auf der anderen Seite steht eines auch schon fest, der erste Absteiger, Trittau, geht runter. Ihr müsst nur noch eine Mannschaft hinter euch lassen.
Genau, das stimmt.
Ja, und die, sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen, steht auch schon fest, wer es ist, aber ihr habt ein Team in dieser Saison schon mit 7-0 besiegt, den Horner TV. Das könnte also dann die Mannschaft sein, die man sozusagen hinter sich lassen muss.
Ja, genau. Das war das Team, wo wir dann die 3 Punkte geholt haben, die wir jetzt auch am Ende in der Tabelle haben. Und die müssen deutlich mehr gegen den Abstieg kämpfen, würde ich mal behaupten, als wir es jetzt tun müssen. Wir können auch gegen die oberen Mannschaften echt gut mithalten. Und also wir machen uns jetzt keine Gedanken um den Abstieg.
Trotzdem Mittelfeld angestrebt, ganz oben. Wenn man auf die Tabelle guckt, da gibt es ja im Moment, sagen wir mal, 4 Mannschaften, die da relativ gut stehen. Ich glaube, Hohenlimburg ist die Mannschaft, die zwar nur auf Platz 4 ist, ein Spiel weniger, aber noch komplett ohne Niederlage. Die anderen jeweils mit 5 Siege, eine Niederlage. Diese 4 da oben, die sind schon wirklich stark, oder?
Ja, die spielen halt teilweise mit Ausländern, die dann auch teilweise zu gut für die Liga sind und ihre Spiele ziemlich einfach gewinnen. Ja, aber halt nicht alle. Also die haben auch Leute aus eigenen Reihen, die hier aus der Region kommen und sowas. Und die spielen natürlich auch immer in den Mannschaften. Und da können wir uns dann trotzdem auch irgendwie mal ausrechnen, dass wir da ein paar Punkte holen. Und deswegen gehen wir da einfach sehr locker ran und hoffen, dass wir da einige Punkte mitnehmen können.
Das ist ja mal so, Refrath zum Beispiel, so eine Mannschaft, das ist Refrath 2, von der wir hier sprechen, den er in der Liga ist. Refrath 1 spielt dann noch ganz oben, also noch in der ersten Bundesliga. Da ist dann auch, sagen wir mal, schon sehr starke junge Spieler, die da in der zweiten Garde bei denen sind, die natürlich dann auch wieder andere Ziele haben.
Genau, die sind sehr breit aufgestellt, haben ein großes Kontingent an Spielern und ja, die können halt auch viele Leute einsetzen. Die melden die Leute, die auch erste Liga spielen, auch in die zweite Liga runter. Das heißt, die können auch bei uns oder gegen uns dann spielen. Und ja, die haben halt Nationalspieler in ihren Reihen, Jugendnationalspieler, die jetzt zu den Senioren hochkommen und dementsprechend halt auch ganz gut sind. Ja, da muss man sich halt immer auf was gefasst machen. Aber vor dem Spieltag kann man nie sagen, wer taucht da jetzt auf. Wir wissen selber nie, wie es dann aussieht. Und man kann eigentlich nur die Aufstellung dann machen, wenn man in der Halle ist, weil man dann sieht, wer da ist.
Ich weiß, letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, über so das eigene Team und mit welcher Philosophie ihr in die ganze Sache hineingeht. Und ihr habt gesagt, wir wollen junge, eigene Spieler haben. Wir kaufen uns keine von auswärts, keine Ausländer ein, die uns dann vielleicht erfolgsmäßig weiterbringen würden, aber von der Philosophie her nicht. Die Philosophie wird weitergetragen.
Genau, die wird weitergetragen. Wir wollen einfach auch mit den eigenen Kräften das hinkriegen und nicht einfach nur Geld in die Hand nehmen, um ausländische Spieler ranzuholen. Wir hatten ja auch teilweise Saisons, wo wir ausländische Spieler hatten, aber wir haben uns halt dagegen entschieden und haben gesagt, wir wollen mit den eigenen Leuten das hinkriegen. Und ja, im Moment kommen ja auch alle aus der Region, hier so bis Köln, sage ich jetzt mal. Ja, deswegen wollen wir das genauso weiterführen. Und wenn die guten Leute von unten auch nachkommen, dann kriegen die natürlich auch Einsätze bei uns in der Mannschaft.
Genau. Und wer jung ist, kann sich noch weiterentwickeln und mit dem kann man dann auch noch weiter arbeiten.
Genau, richtig.
Wir haben eben schon mal kurz über die Punkte gesprochen. Vielleicht sollten wir dazu einfach nochmal zurückgehen. Die erste und zweite Badminton-Bundesliga, sagen wir mal so, hat schon ein ungewöhnliches Punktesystem, was man da mitnehmen kann. Denn selbst ein Verlierer macht noch Punkte. Also vielleicht fangen wir damit mal an. Du kannst aus der Partie als Verlierer rausgehen und kannst sagen, ja, ich habe noch einen Punkt geholt.
Genau, richtig. Also es gibt 7 Spiele insgesamt in einem Mannschaftsspiel. Und wenn man 4-3 gewinnt, dann kriegt man 2 Punkte. Und das Verliererteam kriegt trotzdem einen immer noch.
Weil es fast dran war sozusagen.
Genau, weil quasi, sie hätten es ja auch gewinnen können, das möchte man irgendwie auch belohnen. Und ja, bei 5-2 kriegt das Gewinnerteam auch weiterhin 2 Punkte und das Verliererteam geht leer aus. Und ab 6-1, dann kriegt das Gewinnerteam sogar 3 Punkte. Also das ist dann nochmal ein extra Ansporn für die guten Mannschaften, dann zu sagen, die hauen wir heute richtig weg, wir wollen die 3 Punkte mitnehmen.
Genau, das heißt also, wenn man 4 Punkte schon auf der Habenseite hat, muss man trotzdem noch ein bisschen dran ackern. Ja, erst wenn es 6 sind, da kann man es dann ein bisschen ruhig angehen.
Genau, dann kann man
der
sagen,
Letzte kann sagen egal.
Jetzt passt's.
Gut, ist ungewöhnlich, muss man sich wirklich erstmal als Zuschauer beziehungsweise als Interessierter erstmal dran gewöhnen, aber von der Philosophie, die dahinter steckt, finde ich das also insgesamt eine sehr gute Regelung, weil es bis zum Ende eigentlich spannend bleibt.
Genau, also man kann einfach nicht sagen, ach, wir haben jetzt eh schon verloren, wie du schon gesagt hattest. Wir müssen jetzt, wir können einfach noch fighten. Wir können Punkte holen, wir können für die Saison, für die Tabelle einfach alles Mögliche tun, selbst wenn man quasi schon verloren hat. Und das spiegelt sich ja auch sogar in den Sätzen wieder. Wir haben ja auch eine andere Zählweise, als es in unteren Ligen gibt, in den einzelnen Spielen. Wir spielen nur bis 11 Punkte. Normalerweise sind es 21, auch bei Turnieren und so. Und wir spielen 3 Gewinnsätze. Mhm. Das heißt, man muss 3 halt gewinnen. Und zur Not geht es halt in 5 Sätze. Mhm, genau. Man kann in 3-0 gewinnen, aber halt auch 3-2.
Genau, da macht man aber auch Schluss, wenn du 3
dann
hast, hast du gewonnen. Ja, okay, gut. Ja, aber auch das, also wenn man dann schon mal 8-1, 9-1 zurückliegt oder so, kann man sagen, weißt du was, schenke ich, aber die Partie habe ich dadurch noch lange nicht abgeschenkt.
Genau, dann hole ich mir einfach den nächsten. So einfach ist es im Endeffekt.
Ja. Ist das für die Zuschauer auch interessanter? Also ist das etwas, wo auch du vielleicht als Zuschauer sagst, ja, das macht die Sache ja spannender oder gibt dem vielleicht mehr Inhalt oder mehr Möglichkeiten?
Ich würde sagen, ja, weil wenn Spiele eng sind, dann kriegt man richtig was zu sehen. Dann hat man 5 Sätze, volle Power, einfach ein richtig cooles Spiel zum Anschauen. Und wenn man jetzt weiß, okay, hier spielt der Ausländer, der alles in der Liga besiegt, dann kann man sich auch darauf einstellen und sagen, okay, die 3 Sätze, die gucke ich mir jetzt schnell eben an, das geht schnell vorüber. Das macht schon einen riesen Unterschied aus, würde ich sagen, ja. Und auch, man hat immer kürzere Pausen dann halt zwischen den Sätzen. Da kann man als Zuschauer auch nochmal kurz runterkommen und so sagen, ja, also es hat einen ganz anderen Reiz als diese längeren Sätze, weil 21 Punkte muss man ja als Zuschauer auch erstmal still sitzen quasi. Das ist nicht ganz so einfach manchmal. Deswegen ist das bis 11 gar keine so schlechte Idee.
Wie sieht das bei euch aus mit Zuschauern? Also jetzt unabhängig von Corona, wo es ja dann wieder Einschränkungen und dies und jenes gab, aber im Normalfall, zweite Bundesliga, habt ihr einiges an Zuschauern oder ist das dann eher noch, man merkt, dass man in der Randsportart ist?
Ja, man merkt leider, dass man in der Randsportart ist, das auf jeden Fall. Wenn wir so, sagen wir mal, 30, 40, vielleicht 50 Zuschauer haben, dann ist das schon sehr, sehr gut für uns. Wenn jetzt am letzten Wochenende das große Glück, dass 2 Mannschaften von uns selber vorher noch gespielt haben, bevor wir selber dran waren und dementsprechend waren halt schon mal knapp, ja, sagen wir 15 Leute in der Halle, die dann schon mal zugeguckt haben, plus dann irgendwie Familie und Freunde, die dann noch dazu kamen. Dann kommt dann doch ein bisschen was zusammen, aber so viel haben wir leider noch nicht.
Gut, also gefüllte Halle, so wie beim Handball, 2.500, 3.000, das wäre schön, gut. Würde der Stimmung natürlich gut tun.
Auf jeden Fall.
Wobei man definitiv sagen muss, ich bin auch schon ein paar Mal bei euch gewesen, nicht ganz so oft, wie ich es vielleicht hätte sein sollen, wenn man die Bedeutung des Sports dann für die Stadt auch sieht. Aber der Sport, der geboten wird, ist ja jetzt hier nicht vergleichbar mit Kreisklassenfußball.
Nee, natürlich nicht. Also das ist halt ein anderes Level. Wir müssen uns dann halt aber auch selber anfeuern auf dem Feld. Mhm. Also das eigene Team muss dann auch hinter einem stehen, damit man dann merkt, okay, heute geht was. Wenn man vielleicht in einer aussichtslosen Situation so ein bisschen ist, der 12. Mann auf dem Feld, der macht dann schon, um mal in Fußballbegriffen zu sprechen, der macht dann schon was aus.
Genau, der seid ihr dann selber.
Genau, der sind wir dann selber.
Okay, ja, lass uns noch ein bisschen beim Badminton bleiben. Also Faszination Badminton, das ist ja auch immer so eine Sache, beziehungsweise wir fangen mal mit was anderem an, Badminton und Federball. Also jeder hat ja schon mal Badminton gespielt, auch wenn man es vielleicht dann eben eher Federball genannt hat. Dementsprechend würde ich mal sagen, ist das eigentlich vergleichbar und was ist für dich der Unterschied zwischen Federball und Badminton?
Also wir sagen immer, dass Federball mehr miteinander ist und Badminton ist mehr, man haut sich die Bälle gegenseitig um die Ohren. Also beim Federball steht eher das Miteinander im Vordergrund und beim Badminton genau das Gegenteil.
Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Regelung, weil wenn man im Garten spielt, muss man miteinander spielen, man hat ja normalerweise kein Netz und so weiter und dann ja, spielt man sich den Ball dann zu.
Genau, wenn man feste draufhaut und der Ball landet dann halt irgendwie im nächsten Baum, macht es halt nicht so viel Spaß.
Ja, gut. Federball, also auch Ball, das ist auch so eine Sache, obwohl das Ding kein Stück rund ist, wird es definitiv als Ball bezeichnet.
Jo, genau, korrekt. Sind halt Federn vorne am Korken dran.
Genau.
Nichts anderes.
Also ein halber Korken und Federn eingesteckt und dann, damit das Ding auch besser fliegt.
Genau.
Ja, okay. Gut. Ja, also wie kommt man eigentlich zum Badminton spielen? Wie hat es bei dir irgendwann mal angefangen und wann hat es angefangen?
Es hat angefangen bei mir, da war ich 9, also jetzt so knapp vor 13, 14 Jahren ungefähr. Da hat mein Vater mich mal mit in die Halle genommen und hat mir einfach einen Schläger in die Hand gedrückt und hat gesagt, so, wir spielen jetzt eine Runde. Das war dann freitagsabends mit seiner Truppe und dann wurde ich da halt so ein bisschen mit reingezogen quasi. Und ich habe vorher Fußball gespielt und hatte da keine Lust mehr und dann habe ich gesagt, gut, ich hatte da jetzt letzte Woche quasi Spaß dran und probiere das einfach weiter. Und das war dann auch die Zeit, wo ich hier in Solingen auf die Pfalz gegangen bin, auf die Sportschule. Und da hatte man ja am Anfang Sportarten zur Auswahl und Badminton war halt eine davon. Und dann habe ich gesagt, gut, das mache ich auf jeden Fall weiter. Und dann hat auch der Trainer gesagt, Nils, bleib bitte dabei, da könnte echt gut was draus werden. Und dann habe ich gesagt, ja, gerne. Und jetzt bin ich hier.
Das ist jetzt natürlich ja, schon ein Stückchen her. Du hast es anscheinend nie bereut.
Nee, definitiv nicht. Also ich habe bis heute Spaß an dem Sport. Also kann man nicht anders sagen. Sonst hätte ich auch das ganze Trainingspensum und so die Sachen bis heute nicht durchgezogen. Das würde ja sonst keinen Sinn machen.
Da ist also schon, wenn man das Niveau, das du jetzt hast, erreichen möchte, schon ja logischerweise einiges an Aufwand mit verbunden. Kann man das irgendwie so in Stunden festmachen?
Also in der Schulzeit besonders, weil es da halt noch auch gut ging, hatte ich teilweise ein Trainingspensum von 20 Stunden in der Woche.
Wow.
Also da kam dann halt aber alles zusammen. Also ich hatte Frühtraining in der Schule, dann die Abendeinheiten und dann gab es noch Krafttraining dazu. Da ja, kommt halt einiges zusammen. Ja, viel für andere Sachen war dann nicht, aber meine ganzen Freunde sind im Badmintonsport und deswegen ist das jetzt kein so großer Verlust, dass ich nicht so viel Zeit für andere Sachen habe.
Jetzt bist du nicht mehr in der Schule?
Nicht mehr.
Genau. Das heißt, kann man jetzt, wenn man, ja, man kann ja von dem Sport nicht leben.
Richtig,
wenn das
leider.
Heißt, du musst noch irgendwas anderes machen, musst eine Ausbildung machen, ich weiß gar nicht, oder schon im Beruf sein. Lässt sich das dann alles immer noch miteinander verbinden?
Also ich studiere gerade und das ist halt auch ein großer Vorteil.
Noch?
Genau, und man kann halt besonders im Studium sich auch die Kurse so ein bisschen so legen, dass es halt immer passt. Ich habe jetzt auch weiterhin die Möglichkeit, an der Schule als Sparringspartner für die jetzigen Schüler da mitzutrainieren im Frühtraining. Und das passt auch genau perfekt mit meinen Uni-Zeiten. Arbeiten nebenher funktioniert auch noch. Also wenn man es wirklich möchte, was bei mir der Fall ist, dann kann man das schon irgendwie auf die Kette kriegen.
Was studierst du?
Mittlerweile ist es Sozialwissenschaften, Medien, Politik und Gesellschaft.
Mit dem Ziel?
Ein Ziel habe ich nicht genau. Deswegen ist das Studium auch eigentlich genau das Richtige, weil man in alle möglichen Richtungen gehen kann. Also so PR oder sowas interessiert mich schon so ein bisschen in die Richtung. Deswegen so dieses ganze Mediensystem und sowas ist dann schon interessant.
Okay, aber du hast noch ein bisschen was vor dir, also kannst du noch die Richtung auswählen.
Genau, ich bin gerade erst im dritten Semester, deswegen, also ich habe nochmal umgeswitcht zu dem Studium jetzt und deswegen kann ich dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben.
Okay, gut. Also, das haben wir mit dem Studium geklärt. Auf der anderen Seite, du wirst 23, du hast also auch noch badminton-technisch noch einige gute Jahre, wie man so schön sagt, vor dir.
Hoffen wir, ja.
Ja, das hoffe ich natürlich auch. Aber wo soll es da noch hingehen? Also, was hat man da für Ziele?
Da ich ja jetzt aus der U22, so der letzten Jugendkategorie, sage ich jetzt mal, raus bin, möchte ich jetzt bei den Senioren richtig angreifen. Jetzt möglichst bei den Westdeutschen Meisterschaften, bei den Senioren auch mal eine Medaille holen, auch in der zweiten Liga sich einfach so ein bisschen weiterentwickeln, da sich an das Spielniveau gewöhnen und ja, vielleicht in 2-3 Jahren dann auch dann mal an internationalen Turnieren teilnehmen, jetzt halt bei welchen, die hier in der Umgebung sind, jetzt nicht irgendwie nach Afrika irgendwo hin, sondern halt schon hier im Umkreis bleiben, um einfach mal zu gucken, wo man so international steht.
Also, ja. Das mal anderes auszuprobieren.
Genau, einfach mal so die Grenzen auszutesten, wo kann es hingehen. Mhm. Und ja, das ist so für die nächsten 2-3 Jahre schon noch das Ziel.
Mhm. Vor 2 Wochen war dein letztes, wie du es eben genannt hast, Jugendturnier. Also genau. Das ist die letzte Möglichkeit, sich nochmal bei den Kleinen zu beweisen, wenn man das mit 22 noch sagen kann. Aber auf jeden Fall, also nochmal ein U22-Turnier, was erfolgreich war, ne?
Korrekt, ich habe im gemischten Doppel und im Herrendoppel jeweils den Titel geholt. Das war ein echt erfolgreiches Wochenende für mich und ja, war ein schöner Abschluss für meine Jugendkarriere.
Mhm. Und gibt einem die Hoffnung dann auch zu sagen, Mensch, wenn das da klappt, jetzt bei den Großen auch.
Genau, jetzt erst recht quasi, dass man so an die Erfolge jetzt so ein bisschen anknüpfen kann. Ja, das ist schon das Ziel, also das wünsche ich mir und da arbeite ich auch dran.
Mhm. Du hast gerade schon gesagt, ne, Mixed und Doppel, damit kommen wir eigentlich auch zu einer Besonderheit. Ich meine, du kannst natürlich auch Einzel spielen, aber du tust es recht selten, ne?
Das ist richtig. Ich bin jetzt nicht so der prädestinierte Einzelspieler. Ich habe eher Spaß an Doppel und Mixed, halt wo man mit einem Partner auf dem Feld steht. Die Geschwindigkeit auf dem Feld ist einfach eine andere. Also für mich macht das Doppel und das Mixed diese besondere Geschwindigkeit aus. Im Einzel ist es mehr so, dass mit langsamen Bällen und hohen Bällen gearbeitet wird, den Gegner viel laufen lässt. Und das ist im Doppel eigentlich nicht der Fall. Mir macht Spaß, wenn die Ballwechsel schnell sind, wenn man die gerade nur noch so kriegt. Das macht für mich eigentlich den besonderen Reiz von Doppel und Mix aus. Und deswegen lege ich auch Fokus auf diese beiden Disziplinen.
Mhm. Ja, und man hat natürlich immer jemanden dabei. Man kann sich natürlich über ihn freuen oder über ihn ärgern. Ne? Also wenn ich alleine spiele, bin ich immer selber schuld. Aber auch das, ja, auch Teamspieler muss man sein.
Klar, natürlich. Also das macht natürlich auch einen großen Unterschied, wenn ich jetzt mit jemandem auf dem Feld stehe, mit dem ich gar nicht kann, dann bin der aber vielleicht die Nummer 1 in der Liga ist oder sowas, dann kann es natürlich nicht funktionieren. Aber wenn man sich gut versteht auf dem Feld, was ich mit meinen beiden Partnern jetzt eigentlich tue, dann können da auch echt gute Ergebnisse bei rauskommen.
Also du hast gerade schon angedeutet, also ein starker Einzelspieler muss nicht automatisch auch ein guter oder ein sehr guter Doppelspieler
Korrekt,
sein.
Korrekt, hat halt theoretisch andere Gegebenheiten, die man im Einzel braucht als im Doppel. Nicht nur theoretisch, also auch praktisch muss man.
Er muss ein Teamspieler sein.
Genau,
ne? Er muss auch mal sozusagen geben können, ja, aber er muss nicht alles auf dem Feld selber holen. Ja, definitiv, so ist das. Ansonsten, wenn dich jemand fragt, was fasziniert dich am Badminton? Also was ist so für dich das Geilste überhaupt an dem Sport? Du hast eben schon mal gesagt, diese Schnelligkeit und die Dynamik ist das, was du jetzt im Doppelspiel auch magst. Aber insgesamt am Badminton, warum ist es nicht Tischtennis geworden oder Tennis geworden, unabhängig davon, dass dein Vater ja am Badminton gespielt hat? Aber was fasziniert dich gerade an diesem Sport?
Man muss echt extrem fit sein. Das ist so mit das Wichtigste, was ich gelernt habe. Weil das Feld wirkt zwar klein, aber wenn man draufsteht, ist es doch echt verdammt groß. Also kommt einem zumindest so vor. Und besonders, wenn es dann in diese schnellen Ballwechsel geht und sowas, da muss man halt wirklich echt aufpassen. Und dieses ständige Fokussiertsein auf den Ball, man muss auf alles gefasst sein, das macht es für mich echt mega spannend. Und auch in der Weltspitze, da gibt es bei den Smashs, bei den Schmetterbällen, bei uns, ich glaube, der Rekord ist im Wettkampf gemessen bei 493 Stundenkilometern.
493.
Und wenn man das so sieht, das ist schon, auch für Zuschauer, selbst wenn man den Sport halt selber gar nicht spielt, da merkt man schon, huiuiui, hier geht aber die Post ab. Also das, man kann es irgendwie, also ich persönlich kann es nicht beschreiben. Das ist so ein Gänsehaut-Feeling, sage ich einfach mal.
Also ich meine, 500 km/h sind natürlich dann schon, klar, ist nur ganz kurze Zeit, die der Ball so fliegt, aber das ist ja eigentlich nicht mehr verfolgbar.
Nee, genau, das ist halt auch echt ein bisschen schwierig, deswegen sind wir vielleicht auch eine Randsportart, weil es im Fernsehen so ein bisschen schwierig ist für den Zuschauer, den Bällen zu folgen. Im Fußball ist es halt zum Beispiel dann deutlich einfacher, aber wenn man so ein bisschen Gefühl für Ballsport hat, dann kann man den Bällen schon ein bisschen folgen. Mhm.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, andere Länder, andere Sitten, wenn du von Randsportart sprichst, also bei uns definitiv ja. Das kann aber in Europa, wenn ich jetzt nach Dänemark oder England gucke, da ist es schon ein bisschen anders. Und wenn ich nach Asien, nach Ostasien gucke, ist das schon wieder ganz anders.
Ne? Da ist das ein ganz anderes Level. Aber selbst bei den Europäern, bei den Dänen jetzt, der Olympiasieger jetzt zuletzt im Herren-Einzel ist Däne. Mhm. Also die Dänen machen da echt einen guten Job und da lohnt es sich mehr, die Sportlerkarriere anzustreben, leider als hier. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ja, aber auch bei den Engländern, wie du gesagt hast, die stecken viel in die Jugendarbeit rein und dann kommen gute Leute halt auch hervor.
Mhm. Genau, da ist dann nur immer die Frage, ne, das ist so ein bisschen wie bei der Henne und dem Ei, was war zuerst? Also muss erst die Aufmerksamkeit der Medien und die Aufmerksamkeit der Bevölkerung da sein, dass man dann erkennt, okay, wir müssen da mehr Geld reinstecken oder ist es umgekehrt, muss ich erst mehr Geld reinstecken, damit mehr Erfolge da sind, dann kommen mehr Zuschauer und mehr Medien, ja, und je nachdem, wen man fragt, ist der andere immer schuld daran, das ist ganz klar.
Genau.
Aber trotzdem, nochmal zu Asien vielleicht, da hat das ja einen ganz anderen Stellenwert, dieser Sport. Woran könnte das liegen, dass das in Asien jetzt, sagen wir mal, Badminton oder zum Beispiel auch Tischtennis in einigen Ländern so stark gespielt wird. Woran könnte es liegen? Was glaubst du?
Das ist schwierig zu sagen. Die Asiaten waren irgendwie im Badminton immer schon richtig gut. Mag vielleicht auch daran liegen, dass die von klein auf ja häufig auch ihr ganzes Leben wirklich auf diesen Sport fokussieren und dementsprechend werden die Leute dann halt auch richtig gut. Mhm. Aber damit kommt halt auch häufig so ein Druck. Zum Beispiel der beste Japaner im Moment, der ist bei Olympia in der Gruppe rausgeflogen, mhm. weil er einfach auch gesagt hat, ich hatte medial so einen Riesendruck. Also das ist ein ganz anderes Level in Asien. Das überrascht mich echt dann doch im Vergleich zu hier.
Ja,
ich glaube schon, dass es einfach so ein bisschen an der Breite liegt.
Mhm. Wenn man hier nach Solingen geht, auch hier Badminton ja durchaus ein Sport, der, sagen wir mal, mal einen anderen Stellenwert als heute hat, aber immer noch in relativ vielen Vereinen gespielt wird. Also auch hier in dieser Stadt hat interessanterweise Badminton eine Geschichte.
Das stimmt. Es gibt, ich bin mir gar nicht sicher, 4 oder 5 Badminton-Vereine allein in Solingen, wo andere Städte teilweise nur, wenn überhaupt, einen Verein haben.
Ja.
Und in Solingen ist auch so, ich glaube, früher war es der Olixer TV, die auch in der ersten Liga sogar gespielt haben. Also das scheint hier echt wirklich eine Tradition zu haben, die seit Jahren so weiter besteht.
Genau, und die von euch jetzt über den STC durchaus erfolgreicher weitergeführt wird. Zweite Bundesliga, kann man im Grunde genommen nicht meckern.
Richtig.
Und vor allen Dingen, weil das ja auch schon, ihr wart mal zwischendurch in die Regionalliga mit der ersten Mannschaft abgerutscht.
Genau.
Aber ihr habt, glaube ich, auch mal irgendwann Bundesliga, ihr habt ja auch mal einen deutschen Meistertitel geholt. Dieses Niveau bleibt ungefähr gleich.
Genau, also wir sind auch in NRW, also NRW ist an sich im Badminton die Hochburg in Deutschland. Und dann gibt es noch Bayern. Bayern sind auch immer ziemlich gut. Aber in NRW gibt es halt eine große Dichte an Vereinen. Das sieht man auch wieder bei uns in der Liga jetzt tatsächlich, dass einfach viele von den Teams NRW-Teams sind.
Mhm.
Also Refrath, Bonn, wir selber, Kölner. Und dann gibt es halt noch 2 Berliner Mannschaften und 2 Hamburger Mannschaften, nenne ich sie jetzt einfach mal.
Ja.
Das zeigt einfach, dass NRW da an sich auch ganz gut ist. Und wenn wir dann eine der Hochburgen in NRW sind, würde ich sagen, kann man sich nicht beschweren.
Kann man mitleben, definitiv. Ja, Nils, wir sind fast am Ende und das bedeutet, wir kommen zu unserer letzten Aktion, deine 60 Sekunden im Radio. Du hast also die Chance, sozusagen, was du möchtest, an den Mann und an die Frau zu bringen, kannst übers Badminton sprechen, kannst was ganz anderes machen, ich weiß es nicht. Ich gebe dir einfach jetzt die 60 Sekunden im Radio und lass mich genauso wie alle, die uns hinterher zuhören, lass ich mich mal überraschen. Bitte, Nils.
Ja, wir haben alle gemerkt, dass durch Corona besonders in den Randsportarten der Vereinssport sehr gelitten hat.
Mhm.
Und da würde ich euch allen, die da draußen zuhören, einfach empfehlen, geht zu den Randsportarten hin, geht zu den Veranstaltungen, tut den Verein was Gutes, weil jeder Zuschauer, der vorbeikommt, ist Publicity für die. Das tut denen immer gut. Deswegen, kommt auch bei uns vorbei. Jetzt dieses Wochenende ist ein bisschen schwierig, wenn wir Auswärtsspiel haben, aber wenn wir Heimspiel haben, kommt vorbei, kommt in die Halle. Und guckt euch einfach an, was in anderen Sportarten so abgeht. Da lernt man immer was Neues und man lernt ja bekanntermaßen nie aus. Deswegen tut den Vereinen was Gutes und greift den einfach so auch ein bisschen unter die Arme. Das schadet denen nie. Deswegen geht bei allen vorbei, auch gerne bei uns. Wir freuen uns auf euch und
Und dementsprechend können wir nur noch einladen. Vielleicht sollten wir noch eben kurz die Internetseite sagen: www.stcbw.de.
Korrekt.
Ganz viele Buchstaben, also STC blau-weiß, bloß wir kürzen es ab auf BW. Das ist die Internetseite. Und da findet man nämlich dann auch die nächsten Heimspiele. Du hast gerade gesagt, jetzt am Wochenende geht es erstmal raus in die Ferne. Aber die nächsten Heimspiele kommen bestimmt. Dankeschön an Nils Kock. Schön, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Und ich würde mal sagen, bis nächstes Jahr.
Ja, genau,
wir haben das als kleine Tradition angefangen. Okay, das war der Sporttalk als Podcast für heute. Mein Name ist Bernd Hamer. Tschüss und bis nächste Woche.
Radio RSG, der Sporttalk. Präsentiert von der Volksbank im Bergischen Land.